Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Peter Sonneborn. Am Mittwoch haben wir einen Referenten. Er ist heute hier bei uns im Studio. Ich freue mich sehr, dass er extra aus der Schweiz angereist ist. Es ist Pfarrer Andreas Fuchs. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Grüß Gott.
Ich darf Sie nochmal mit ein paar Eckdaten aus Ihrem Leben unseren Zuhörern vorstellen. Sie sind also Jahrgang 1970. Sie wurden 1998 zum Priester geweiht, nachdem Sie in der Schweiz, wo Sie auch geboren sind, die Theologie studiert haben, nämlich im Bistum Chur. Bevor Sie allerdings Pfarrer wurden, haben Sie in Rom das Lizenziat erworben, also einen akademischen Titel in der Theologie, der Sie zum Lehren an theologischen Hochschulen befähigt, auf der kirchlichen Laufbahn sozusagen. Wir nützen das jetzt weitlich aus. Vielen Dank, dass Sie jetzt uns ein bisschen die Lehre der katholischen Kirche näher bringen werden. Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben sich den ersten Teil des Katechismus ausgewählt. Worum geht es denn in diesem Teil?
Im ersten Teil geht es um den Glauben der Kirche, das heißt um das Glaubensbekenntnis. Die Kirche möchte uns das schenken, was sie selber glaubt, und auch uns diese Lehre Christi ans Herz legen.
Das heißt, das war jetzt schon ein Wort, eigentlich haben Sie meine zweite Frage schon beantwortet. Was sagt uns, was ist eigentlich mit Katechismus gemeint? Das klingt oft so trocken, ein Katechismus, da ist sozusagen alles auf einen ziemlich kleinen Raum, auf so ein dickes Buch zusammengepresst, was die Kirche uns vorschreibt zu glauben. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, müssen wir doch als gläubige Menschen anders da herangehen. Das ist ja nicht etwas, was uns sozusagen aufoktroyiert wird.
Ja, es ist etwas, der Glaube ist, wir werden es auch hoffentlich heute und in den weitergehenden Sendungen noch sehen, ist etwas sehr Lebendiges, etwas, das mit unserem Leben zu tun hat. Denn wenn wir ja die Werke des Glaubens vollbringen möchten, müssen wir auch wissen, ja, wer ist Jesus, was ist er für mich, was hat er getan, was bedeutet das, dass er gestorben, dass er auferstanden ist, warum ist er überhaupt gekommen. Alle diese Dinge sind entscheidend für unser Leben, nicht nur einfach, dass wir ein bisschen etwas von Gott wissen, sondern wissen, was er alles für uns getan hat, wie sehr, dass er uns eigentlich liebt.
Also frei nach dem heiligen Petrus, der sagt, ihr sollt jederzeit bereit sein, Rechenschaft darüber abzugeben, warum ihr und was ihr glaubt, nicht?
Genau, ja.
Wie kommt denn die Kirche nun dazu, genau diese Dinge in den Katechismus hineinzuschreiben, die da drinstehen und von denen wir hören werden? Was sind die Quellen?
Die Quellen, das sagt, das ist auch geschrieben in der Einleitung des Katechismus, sind vor allem die Heilige Schrift, die Tradition, die Kirchenväter und die Liturgie. Das heißt, eigentlich all das Lebendige, das wir auch jeden Tag eben in der Liturgie, in der Schriftlesung und so weiter hören und leben, das sind die Quellen eigentlich. Oder einfacher gesagt auch eben die Überlieferung und die Heilige Schrift.
Das heißt, die Kirche hat sich hier ein bisschen nimmt uns die Arbeit ab. Sie hat zusammengesucht aus den verschiedenen Quellen, was für uns wesentlich ist, aber was nichts selbst Erdachtes ist.
Genau, sie hat, so wie der heilige Paulus auch sagt, ich habe euch das und ich habe euch das geschenkt, was ich selber empfangen habe, so schenkt uns eben die Kirche auch das, was sie von Christus und den Aposteln empfangen hat.
Jetzt beginnen wir mit dem ersten Teil des Katechismus, damit meinen wir den ersten theologischen Teil. Vielleicht könnten Sie, der beginnt übrigens, liebe Zuhörer, auf Seite 47, wenn Sie einen Katechismus der katholischen Kirche zur Hand haben, den neuen Katechismus. Dort beginnt also dieser erste theologische Teil, der erste Abschnitt, der heißt Ich glaube, wir glauben. Und davor ist aber noch ein Abschnitt, vielleicht könnten Sie, Herr Pfarrer Fuchs, nur ein Wort als Werbung dazu sagen. Wir werden diesen Teil nicht behandeln, aber vielleicht ist der doch auch wertvoll für die Hörer, sich den selber ein bisschen durchzulesen, ein paar Seiten. Worum geht es da in dem Vorspann?
Im Vorspann geht es eigentlich so ein bisschen so eine Gebrauchsanleitung, wie man den Katechismus lesen soll. Ist auch ein bisschen erklärt, eben einfach rein praktisch, wie er aufgebaut ist, eben der Glaube, die Sakramente, die Gebote, das Gebet und wie man ihn lesen kann, so was die Nümmerchen bedeuten am Rand, warum das einige Dinge kleiner oder größer geschrieben sind. So ein bisschen der Aufbau und wie man ihn gebrauchen kann, ist da beschrieben.
Das ist also vor allem wichtig für denjenigen unter Ihnen, liebe Zuhörer, der oder die jetzt den Katechismus vor Augen hat und eben auch dieses optische Bild dann sieht. Die Zahlen, die wir ansagen werden, wenn wir uns jetzt in dieser Sendung auf den Katechismus beziehen, welche Zahlen werden das sein, Pfarrer Fuchs?
Das sind die Zahlen, die im deutschen Katechismus inwendig stehen, am Beginn jeweils eines kleinen Abschnittes, die sogenannten Nummern. Der ganze Katechismus ist durchnummeriert und wir beginnen heute bei der Nummer 26.
Das heißt, die Nummern bis zur Nummer 26, das waren also diese einführenden Worte, von denen Sie gesprochen haben. Wir werden auch die Seitenzahlen immer wieder ansagen, damit Sie sich, liebe Zuhörer, zu Hause gut zurechtfinden. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie mitlesen. Vieles im Katechismus, dafür ist er ja eigentlich da. Das erklärt sich von selbst. Das ist eben so geschrieben, dass man es versteht. Manches aber auch nicht. Denn, das ist vielleicht auch noch wert zu sagen, Herr Pfarrer Fuchs, der Katechismus wurde ja in erster Linie an die Bischöfe und die Hirten der Kirche geschrieben, die dann diesen Katechismus auslegen sollen, den Gläubigen.
Ja, genau, aber also eben die Bischöfe, zum Beispiel in Italien gibt es auch einen Kinderkatechismus, der fußt eben auf diesem Katechismus der katholischen Kirche und ist dann speziell ganz einfach für die Kinder angepasst worden. Er ist aber auch offen, so sagt der Katechismus selber, für alle Leute guten Willens, für alle Leute, die wissen möchten, was glaubt die Kirche eigentlich.
Gut, ich glaube, jetzt hält uns nichts mehr, Pfarrer Fuchs. Wir fangen an, und zwar mit dem ersten theologischen Teil des Katechismus. Ich glaube, wir glauben.
Also zuerst muss man vielleicht auch noch sagen, der erste Teil, eben das Glaubensbekenntnis, der Glaube, ist aufgeteilt in zwei große Abschnitte. Der erste Abschnitt, wie Sie gesagt haben, ich glaube, wir glauben, da geht es vor allem einfach darum, was ist der Glaube, wie zeigt sich der Glaube und so weiter. Und dann der zweite Abschnitt ist dann das Glaubensbekenntnis in sich. Da wird eben das Glaubensbekenntnis, das wir kennen, ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen und so weiter, das apostolische bzw. das große Glaubensbekenntnis dann schön Artikel für Artikel erklärt. Und im ersten, der ersten Nummer, die Nummer 26, da wird uns eigentlich aufgezeigt, da wird uns so ein kleiner Überblick gegeben, ein Aufbau, was der Aufbau des ersten Abschnittes ist und was Glauben heißt. Und dort lesen wir Folgendes.
Wenn wir unseren Glauben bekennen, sagen wir zu Beginn, ich glaube oder wir glauben. Bevor wir den Glauben der Kirche darlegen, wie er im Credo bekannt, in der Liturgie gefeiert, im Befolgen der Gebote und im Gebet gelebt wird, fragen wir uns also, was Glauben bedeutet. Der Glaube ist die Antwort des Menschen an Gott, der sich dem Menschen offenbart und schenkt und ihm so auf der Suche nach dem letzten Sinn seines Lebens Licht in Fülle bringt. Wir betrachten folglich zunächst dieses Suchen des Menschen im ersten Kapitel, sodann die göttliche Offenbarung, durch die Gott dem Menschen entgegenkommt im zweiten Kapitel und schließlich die Antwort des Glaubens im dritten Kapitel.
In dieser Nummer, in diesem Artikel, sehen wir, wie der Glaube eigentlich das ganze Leben beeinflusst. Eben der Glaube wird bekannt im Credo, im Glaubensbekenntnis. Der Glaube wird auch gefeiert in den Sakramenten. Der Glaube wird gelebt im Befolgen der Gebote. Und der Glaube wird auch zum Gebet, eben wenn wir das Vaterunser oder andere Gebete sprechen. Dann wird eine kurze Umschreibung, eine kurze Definition des Glaubens geschenkt. Es ist, so sagt der Katechismus, die Antwort des Menschen auf Gott, der sich offenbart und sich uns selbst schenkt. Wenn wir das bedenken, dann merken wir bereits jetzt, das ist eben keine einfach so trockene Materie, wie wir zu Beginn gesagt haben, sondern eigentlich ist das hochspannend, denn das hat mit unserem eigenen Leben zu tun. Denn auch wir sind berufen, Gott zu erkennen. Und unser letztes Ziel ist es, Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Gott kommt uns dabei auch entgegen. Kommen wir ihm auch auf dieser Suche nach uns entgegen? Das heißt, glauben wir wirklich an ihn? Suchen wir ihn wirklich zu erkennen? Fragen wir wirklich nach ihm? Darum geht es auch in den nachfolgenden Nummern. In diesem ersten Abschnitt, ich glaube, wir glauben, hat es drei Kapitel. Einerseits, der Mensch ist gottfähig und er ist aufgeteilt eigentlich vor allem in drei Teile. Einerseits, dass der Mensch Gott sucht, andererseits aber auch, dass Gott den Menschen sucht. Und dann im dritten Teil, der Mensch, der Antwort gibt im Glauben auf Gott. So wollen wir jetzt beim ersten Kapitel, eben der Mensch ist gottfähig, er ist fähig, Gott zu erkennen, beim diesem Römisch 1, das Verlangen nach Gott anschauen. Eben der Nummer 27 wird gesagt, dass das Verlangen, die Sehnsucht nach Gott im Innersten des Menschen liegt. Und wird gesagt, warum, dass das auch so ist.
Das Verlangen nach Gott ist dem Menschen ins Herz geschrieben, denn der Mensch ist von Gott und für Gott erschaffen. Gott hört nie auf, ihn an sich zu ziehen. Nur in Gott wird der Mensch die Wahrheit und das Glück finden, wonach er unablässig sucht. Wie auch das Zweite Vatikanische Konzil sagt, ein besonderer Grund für die menschliche Würde liegt in der Berufung des Menschen zur Gemeinschaft mit Gott. Zum Dialog mit Gott wird der Mensch schon von seinem Ursprung her eingeladen. Er existiert nämlich nur, weil er, von Gott aus Liebe geschaffen, immer aus Liebe erhalten wird. Und er lebt nicht voll gemäß der Wahrheit, wenn er diese Liebe nicht frei anerkennt und sich seinem Schöpfer anheimgibt.
Das war ein Text vom Gaudium et Spes im 19. Kapitel Gaudium et Spes. Das ist ein Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, benannt immer eben nach den ersten paar Worten, Gaudium et Spes, Freude und Hoffnung. Das ist eben das, was die Menschen bewegt. Es geht dann nachher noch weiter, auch Leid und so weiter. Das wird in diesem Dokument über die Beziehung zwischen Kirche und Welt eben ausgedrückt. Nun in diesem ersten Kapitel, in diesem der ersten Nummer, diese Nummer 27 dieses Abschnittes, wird zuerst gesagt, dass der Mensch von Gott und für Gott geschaffen ist. Das bedeutet für uns, dass er seine Glückseligkeit nur in Gott finden kann. Und wenn wir das recht bedenken und überlegen, müssen wir sagen, wenn das so ist, dann haben wir eine enorm große Verantwortung für uns und auch für unsere Nächsten. Denn wenn der Mensch Gott verpasst, dann verpasst er das Wichtigste, dann verpasst er die Hauptsache in seinem Leben. Der heilige Augustinus sagt, ja, du hast uns auf dich hin geschaffen, und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das bedeutet, wenn wir Gott nicht finden, dann haben wir das Wichtigste in unserem Leben nicht gefunden, dann haben wir unser letztendliches Ziel, unsere Glückseligkeit eigentlich verpasst. Und das wäre dann wirklich eben das Schlimmste, was in unserem Leben passieren könnte. Oder wie dieser schöne Text aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil sagt, dann haben wir die Liebe verpasst, haben wir eben nicht in der Wahrheit, nicht in der Liebe gelebt, hat unser Leben sein letztes Ziel verfehlt. Dass der Mensch eben nach dem letzten Ziel, nach dem Sinn des Lebens zutiefst verlangt und sucht, das zeigt uns auch die Geschichte, wie wir in der Nummer 28 lesen.
Von jeher geben die Menschen durch ihre Glaubensanschauungen und religiösen Verhaltensweisen wie Gebet, Opfer, Kult und Meditation ihrem Suchen nach Gott mannigfach Ausdruck. Diese Ausdrucksweisen können mehrdeutig sein, sind aber so allgemein vorhanden, dass man den Menschen als ein religiöses Wesen bezeichnen kann. Wir lesen in der Apostelgeschichte: Gott hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten. Denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir.
Dazu möchte ich nur eine kleine Begebenheit aus dem Leben meiner Familie erzählen. Einige Kinder meiner Schwester haben einmal meine Mutter gefragt oder gesagt, sie bräuchten unbedingt noch einen Heiland. Dann hat meine Mutter gesagt, was braucht ihr? Ja, einen Heiland, wir brauchen noch ein Kreuz. Und dann hat sie ihnen das Kreuz gegeben, ist mit ihnen gegangen und hat gesehen, dass sie in einem ehemaligen Hühnerstall ein kleines Altärchen aufgebaut haben mit dem Bild der Mutter Gottes, haben Blumen gesammelt und es fehlte eben noch der Heiland, es fehlte eben noch das Kreuz. Und diese kleine Begebenheit zeigt uns, dass die Kinder, sie waren etwa 3-4 Jahre alt, spontan darauf gekommen sind, diesen Altar für Jesus, für die Mutter Gottes zu machen. Niemand hat es ihnen gesagt, eben dass diese Sehnsucht, dieses Verlangen, diese Suche nach Gott ist ihnen ins Herz gelegt gewesen. Und bei der Nummer 29 sehen wir, dass es aber nicht einfach automatisch leider so ist, dass alle sich auf die Suche nach Gott begeben oder dass alle Gott sofort finden. Es gibt auch Schwierigkeiten und Hindernisse im Menschen selber und auch um ihn herum.
Diese innigste und lebenskräftige Verbindung mit Gott kann jedoch vom Menschen vergessen, verkannt, ja ausdrücklich zurückgewiesen werden. Solche Haltungen können verschiedenste Ursachen haben. Auflehnung gegen das Übel in der Welt, religiöse Unwissenheit oder Gleichgültigkeit, irdische Sorgen und Reichtum, schlechtes Beispiel der Gläubigen, religionsfeindliche Denkströmungen und schließlich die Neigung des sündigen Menschen, sich auch aus Angst vor Gott zu verbergen und vor dem Ruf des Herrn zu fliehen.
Darin sehen wir, der Mensch gelangt eben nicht einfach automatisch zu Gott. Es braucht beide, Gott und den Menschen. Die Heiligen vergleichen das mit einem Ruderboot, wo es eben auch zwei Ruder hat. Wenn wir nur mit einem Ruder rudern, dann drehen wir uns nur im Kreis herum. Oder so wie andere Heilige sagen, tue alles so, als wenn es nur auf dich ankäme und vertraue so auf Gott, als wenn es nur auf ihn ankäme. Und das, was in diesem Punkt gesagt wird, eben diese verschiedenen Ursachen, die haben wir bestimmt auch schon in unserem eigenen Umfeld oder in unserem eigenen Leben erfahren. Auflehnung gegen das Übel in der Welt, heißt es zum Beispiel. Wie viele Menschen fragen sich heute ja, wenn es einen Gott gibt, einen guten Gott gibt, wie kann er das Leid in der Welt, das Übel in der Welt zulassen? Wir werden dann später auch noch sehen, dass der Katechismus darauf sagt, dass man nicht in ein paar Sätzen diese Antwort geben kann, sondern dass eigentlich die ganze Offenbarung, die ganze Heilige Schrift darauf eine Antwort ist, das ganze Leben Jesu darauf eine Antwort ist. Oder auch irdische Sorgen und Reichtum. Wie viele Male machen wir uns sehr viele Sorgen, lassen uns auch im Gebet ablenken durch das, was uns beschäftigt, durch das, was uns Sorge macht. Und so wird auch diese Beziehung zu Jesus eben kleiner. Sie ist nicht mehr so lebendig, auch im Gebet eben nicht mehr. Und auch das schlechte Beispiel der Gläubigen. Wie viele Male ist vielleicht auch uns vorgeworfen worden, ja, du gehst immer in die Kirche und bist dennoch nicht besser als die anderen. Oftmals stimmt das leider, trifft das leider auch auf uns zu, dass wir so nicht ein gutes Beispiel geben, so die anderen nicht wirklich zur Umkehr, zur Bekehrung anregen. Wenn sie uns sehen, dann müssten sie eigentlich sehen, aha, so lebt ein guter Christ. Christ sein ist etwas Sinnvolles, gibt mir Sinn in meinem Leben, gibt mir Freude und zutiefster Friede in meinem Herzen. Auch die Neigung des sündigen Menschen, sich aus Angst vor Gott zu verbergen, wie wir es bei Adam und Eva sehen, sie bekommen Angst vor Gott, sie haben eine falsche Vorstellung von Gott, sie fliehen vor Gott, sie verbergen, verstecken sich. Oftmals verbergen und verstecken wir uns auch oder haben Angst, uns zu bekehren, weil wir Angst haben vor Jesus. Eben auch hier, die Beziehung, die Suche nach Gott ist gestört, wird schwierig. Oder wir fliehen auch vor dem Ruf des Herrn, wie es Jona in der Heiligen Schrift getan hat. Wir merken, dass Gott von uns gerne etwas hätte, aber uns gefällt das nicht besonders. Wir fliehen vor seinem Ruf. Wir möchten uns seinem Ruf, seinem Willen lieber nicht stellen, weil es mit viel Opfer, mit viel Verzicht verbunden wäre. So sehen wir eben, es braucht beide. Es braucht Gott und den Menschen. Gott muss den Menschen suchen und der Mensch muss sich auf die Suche nach Gott begeben. Das zeigt uns auch in einer kleinen Zusammenfassung dieses Abschnittes, die Nummer 30 auf der Seite 48.
Alle, die den Herrn suchen, sollen sich von Herzen freuen. Ein Zitat aus Psalm 105. Mag auch der Mensch Gott vergessen oder zurückweisen, hört Gott doch nicht auf, jeden Menschen zu rufen, damit dieser ihn suche und dadurch lebe und sein Glück finde. Dieses Suchen fordert aber vom Menschen die ganze Anstrengung des Denkens und die gerade Ausrichtung des Willens, ein aufrichtiges Herz und auch das Zeugnis anderer, die ihn lehren, Gott zu suchen. Der heilige Augustinus schreibt dazu: Groß bist du, Herr, und überaus lobwürdig. Groß ist deine Stärke und unermesslich deine Weisheit. Und loben will dich der Mensch, der selbst ein Teilchen deiner Schöpfung ist, der Mensch, der seine Sterblichkeit mit sich herumträgt und in ihr das Zeugnis seiner Sündhaftigkeit und das Zeugnis, dass du den Stolzen widerstehst. Und dennoch will er dich loben, der Mensch, der selbst ein Teilchen deiner Schöpfung ist. Du treibst uns an, so dass wir mit Freuden dich loben, denn du hast uns auf dich hin geschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir.
Wir sehen in dieser Nummer, dass Gott eben uns, wie die Heilige Schrift sagt, leidenschaftlich liebt, dass er uns mit den Fesseln der Liebe an sich binden möchte. Er hört nicht auf, uns zu rufen, er hört nicht auf, uns zu suchen, auch wenn wir von ihm nichts mehr wissen möchten, auch wenn wir uns von ihm abgewandt haben. Er fährt aber weiter, uns zu suchen, uns stets seine Gnade zu schenken, damit wir umkehren zu ihm. Wir sollen uns auch auf die Suche nach Gott begeben, mit, wie es hier heißt, mit der ganzen Anstrengung des Denkens, also mit der ganzen Kraft unserer Vernunft, unseres Verstandes und auch mit der Kraft unseres Willens, dass wir Gott wirklich suchen, dass wir, so wie Jesus sagt, eben uns bemühen, ihn mit ganzer Kraft, mit all unseren Gedanken, mit ganzer Seele zu suchen und zu finden. Und ein kleiner Punkt, der hier auch erwähnt wird, den ich aber auch sehr wichtig finde, auch durch das Zeugnis anderer. Das bedeutet, wir dürfen uns helfen lassen. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Gott hat uns die Kirche geschenkt. Er hat uns Bischöfe und Priester geschenkt, die uns helfen, die uns begleiten, die uns führen. Bestimmt, es ist auch Demut dazu notwendig, dass wir uns eingestehen, alleine schaffen wir es nicht. Ich bin auf die Hilfe der anderen angewiesen, um Gott wirklich zu finden. Aber ich darf mir helfen lassen. Ich muss nicht alles alleine tun. So haben wir in diesem ersten Abschnitt, der Mensch ist Gott fähig, ein bisschen das Verlangen nach Gott angeschaut, betrachtet. Dieses Verlangen, das im Herzen des Menschen eingesenkt ist, diese Sehnsucht nach Gott, dass der Mensch Gott sucht, aber dass Gott eben auch entgegenkommt, uns entgegenkommt auf dem Weg zu ihm, dass er, bevor wir den ersten Schritt auf ihn entgegenmachen, schon viele, viele andere Schritte auf uns zugemacht hat.
Glaubensbekenntnis in gesungener Form, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Wir sind in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Schön, dass Sie auch dabei sind, Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz. Er ist heute bei uns zu Gast im Studio und er erklärt uns genau diesen Teil, den wir gerade gesungen gehört haben, das Glaubensbekenntnis. Warum glauben wir? Was ist Glauben überhaupt? Worum geht es in diesen Glaubensartikeln? Wir sind im Katechismus noch ganz am Anfang auf Seite 48. Das ist unmittelbar die zweite Seite von dem, was wir an theologischem Gehalt jetzt bereits besprochen haben. Wir haben gehört, dass der Mensch gottfähig ist, dass der Mensch ein tiefes Verlangen nach Gott in seiner Seele hat. Sie können später, liebe Zuhörer, auch gerne noch anrufen, Ihre Fragen stellen. Jetzt zunächst machen wir aber noch ein Stück weiter im Katechismus. Pfarrer Andreas Fuchs.
Ja, wir sind beim zweiten, bei Römisch 2, die Wege zur Gotteserkenntnis. Da wird eigentlich gesagt, ja, wie gelangen wir denn zu Gott, wenn dieses Verlangen in uns Menschen so tief eingesenkt ist nach Gott? Ist es denn überhaupt möglich, auch ihn zu erkennen? Wie kommen wir zu ihm? Und bei der Nummer 31 wird eigentlich Antwort auf die Frage gegeben, ja, gibt es denn Beweise, dass es Gott gibt?
Da der Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen und dazu berufen ist, Gott zu erkennen und zu lieben, entdeckt er auf der Suche nach Gott gewisse Wege, um zur Erkenntnis Gottes zu gelangen. Man nennt diese auch Gottesbeweise, nicht im Sinn naturwissenschaftlicher Beweise, sondern im Sinn übereinstimmender und überzeugender Argumente, die zu wirklicher Gewissheit gelangen lassen. Diese Wege zu Gott haben die Schöpfung, die materielle Welt und die menschliche Person zum Ausgangspunkt.
Also wie schon in diesem Abschnitt gesagt wird, es sind keine wissenschaftlichen Beweise, dass man jetzt sagen kann, ja, wir haben bewiesen, so ist es und jetzt müssen alle überzeugt sein, ja, wirklich, Gott gibt es, sondern es sind Beweise, die eigentlich sagen, wenn jemand seine Vernunft gebraucht, wenn jemand eben in die Schöpfung hinausschaut, wenn jemand auf den Menschen schaut, dann muss er, wenn er eben seine Vernunft richtig gebraucht, zur Überzeugung kommen, ja, wirklich, es gibt Gott. Also diese Beweise sind mehr Hinweise, Wegweiser, die den Weg zu Gott aufzeigen. Und sie gehen vom Sichtbaren aus und wollen dann zum Unsichtbaren gelangen. Sie gehen eben von der Schöpfung aus, einerseits von der Welt, ebenso wie wir sie mit unseren Sinnen wahrnehmen, und andererseits auch vom Menschen selber, wie wir ihn sehen. Der erste Ausgangspunkt, der im Katechismus besprochen wird, ist die Welt in der Nummer 32.
Aus der Bewegung und dem Werden, aus der Kontingenz, der Ordnung und der Schönheit der Welt kann man Gott als Ursprung und Ziel des Universums erkennen. Der heilige Paulus behauptet von den Heiden, was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Ein Zitat aus dem Brief an die Römer. Und der heilige Augustinus sagt: Frage die Schönheit der Erde, frage die Schönheit des Meeres, frage die Schönheit der Luft, die sich ausdehnt und sich verbreitet, frage die Schönheit des Himmels, frage all diese Dinge. Alle antworten dir: Schau, wie schön wir sind. Ihre Schönheit ist ein Bekenntnis. Wer hat diese der Veränderung unterliegenden Dinge gemacht, wenn nicht der Schöne, der Veränderung nicht unterliegt?
Was hier angesprochen wird, diese fünf Wege der Gotteserkenntnis, eben Bewegung, Werden, Kontingenz, Ordnung und Schönheit, ist grundgelegt bei den sogenannten fünf Wegen des heiligen Thomas von Aquin. Der heilige Thomas von Aquin hat im 13. Jahrhundert gelebt, einer der bedeutendsten heiligen Theologen, die eigentlich den ganzen Glauben eben mit der Vernunft erklären wollten, im guten Sinne, eben durchdringen wollten, besser verstehen wollten, wirklich ganz tief im Glaubensbekenntnis gehen wollten. Und er wollte eben aufzeigen, dass es vernünftig ist, an Gott zu glauben, und hat deshalb diese fünf Wege aufgezeigt, wie man zur Erkenntnis Gottes gelangen kann, wie man dazu gelangen kann, zu sagen, ja, es gibt Gott wirklich. Zuerst geht er von der Bewegung aus. Und er sagt, ich zitiere aus seiner sogenannten Summe der Theologie: Es ist eine sichere, durch das Zeugnis der Sinne zuverlässig verbürgte Tatsache, dass es in der Welt Bewegung gibt. Alles aber, was in Bewegung ist, wird von einem anderen bewegt. Also muss alles, was in Bewegung ist, von einem anderen bewegt sein. Das kann aber unmöglich so ins Unendliche fortgehen. Da wird dann kein erstes Bewegendes und infolgedessen überhaupt kein Bewegendes hätten. Wir müssen also unbedingt zu einem ersten Bewegenden kommen, das von keinem bewegt ist. Dieses erste Bewegende aber meinen alle, wenn sie von Gott sprechen. Das sagt der heilige Thomas von Aquin, eben von der Überlegung, wenn alles in Bewegung ist, muss es irgendwo, irgendwann einmal jemanden geben, der alles in Bewegung gesetzt hat, eben einen sogenannten unbewegten Beweger, der allem eben Anstoß verliehen hat, alles in Bewegung gebracht hat. Der zweite Gedanke, das Werden, oder er sagt die Wirkursache, eben etwas ins Dasein rufen, etwas ins Leben rufen, ist ein ähnlicher Gedankengang wie die Bewegung. Er sagt, es muss etwas gegeben haben oder es muss jemand da sein, der alles ins Dasein gerufen hat. Die Ursache von allem, eben eine Wirkursache von allem Dasein, weil eben jedes Ding seine Ursache hat, eben, und wieder dieselbe Überlegung wie bei der Bewegung. Es muss einmal jemand gehabt haben, der die erste Entstehungs- oder Wirkursache von allem ist. Der dritte Weg, die Kontingenz. Kontingenz bedeutet etwas, das nicht unbedingt absolut notwendig so sein muss. Oder dieser dritte Weg geht aus von dem Unterschied des bloß Möglichen, eben Kontingenten, und des notwendigen Seins. Es gibt verschiedene Dinge oder vieles oder fast alles in der Welt muss nicht unbedingt sein. Es ist bloß möglich, dass es ist. Es kann existieren, aber ebenso gut auch nicht. Aber deshalb muss es eben etwas geben, dass alles eben, es muss also Dinge geben, die es notwendigerweise in sich gibt. Und das ist eben Gott. Dann wird hier aufgezählt die Ordnung. Das nennt der heilige Thomas von Aquin an fünfter Stelle. Der fünfte Weg geht aus von der Weltordnung. Wenn wir in die Natur schauen, gibt es eine Ordnung. Es gibt auch jene Dinge, die keine Erkenntnis besitzen, aber die dennoch auf ein Ziel hin handeln. Es muss also ein geistig erkennendes Wesen geben, von dem alle Naturdinge auf ihr Ziel hingeordnet werden, und dieses eben nennen wir Gott, wie Thomas von Aquin sagt. Und die Schönheit, wie der Katechismus sagt, Thomas von Aquin sagt, er sind die Seinsstufen oder Wertstufen, die wir in den Dingen finden. Und er sagt, wir stellen nämlich fest, dass das eine mehr oder weniger gut, wahr, edel, oder man könnte eben auch sagen schön ist, als das andere. Und je mehr etwas an der Güte, der Wahrheit, der Schönheit an sich teilhat, desto besser, wahrer und schöner ist es. Es muss also etwas absolut Gutes, das absolut Wahres, die absolute Wahrheit, die absolute Schönheit geben, und das ist eben Gott, so wie wir auch im Zitat des heiligen Augustinus gehört haben. Eben, wer hat diese der Veränderung unterliegenden Dinge gemacht, wenn nicht der Schöne, eben der Schöne an sich, die Schönheit an sich, der Veränderung nicht unterliegt. Also diese fünf Wege zu Gott, die vielleicht ein bisschen kompliziert, vielleicht ein bisschen philosophisch sind, die sind nicht Beweise, eben wie ich schon zu Beginn gesagt habe, die jetzt wirklich beweisen, es gibt Gott, sondern die aufzeigen, dass es vernünftig ist, an Gott zu glauben, dass es vernünftig ist, zu glauben, ja, es gibt wirklich einen Gott. Und andererseits auch eben, dass es nicht besonders vernünftig, unvernünftig ist, Gott zu leugnen. Die Heiligen sagen, es ist das Gleiche, wie man die Sonne leugnen würde. Aber auch wenn man die Sonne leugnet, wegen dem scheint sie eben dennoch, wegen dem ist sie dennoch da. Der eine Weg, haben wir gesehen, ist die Welt. Das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, die uns zu Gott führen kann. Der andere Weg ist der Mensch selber. Der Mensch merkt, dass er, wenn er sich betrachtet, merkt er, dass er nicht nur einen Leib hat, sondern eben auch eine Seele hat, und dass diese Seele nicht von ihm stammt, sondern von Gott. Das sagt die Nummer 33.
Mit seiner Offenheit für die Wahrheit und Schönheit, mit seinem Sinn für das sittlich Gute, mit seiner Freiheit und der Stimme seines Gewissens, mit seinem Verlangen nach Unendlichkeit und Glück fragt der Mensch nach dem Dasein Gottes. In all dem nimmt er Zeichen seiner Geistseele wahr. Da sich der Keim der Ewigkeit, den er in sich trägt, nicht auf bloße Materie zurückführen lässt, kann seine Seele ihren Ursprung nur in Gott haben.
In dieser Nummer sehen wir, dass der Mensch eine Offenheit für die Wahrheit und Schönheit hat. Das heißt, dass der Mensch nach Wahrheit, nach eben sicherer Wahrheit, nach fester Wahrheit hat, auch eine Suche nach Schönheit, eben nach wahrer Schönheit, nicht nur nach äußerer, sondern vor allem nach innerer Schönheit. Er hat auch einen Sinn für das Gute. Er möchte das Gute tun, weil es eben seinem Wesen entspricht. Er möchte die Freiheit, die Unendlichkeit erlangen. Er sehnt sich nach Glückseligkeit. Und mit all dem zeigt er, dass er eben nach dem Dasein Gottes fragt. Und er merkt dabei auch, dass er selber nicht nur Materie ist, sondern eine Seele hat. Denn wenn wir uns zum Beispiel mit dem Hammer auf den Fingernagel schlagen, dann sind das zwei materielle Dinge, die aber etwas auslösen, das eben nicht materiell ist. Uns tut es weh, den Schmerz spüren wir, der ist wirklich da, aber den können wir nicht fassen, den können wir nicht sehen. Und deshalb merken wir, es gibt etwas, nur schon von diesem kleinen Beispiel aus, es gibt etwas, das eben nicht Materie, das ist, das nicht nur einfach Leib ist in unserem Leben, dass wir eben auch einen Geist, eine Seele haben. Und diese Seele kann nicht von uns kommen, sondern die kann nur von Gott herkommen. Er hat uns diese Seele geschenkt, die zur ewigen Glückseligkeit mit ihm berufen ist, die eben, wie wir später noch sehen werden, an seinem Leben Anteil erhält, die eben berufen ist, Gemeinschaft, innigste Gemeinschaft mit ihm zu haben. In der Nummer 34 haben wir eine kleine Zusammenfassung von den vorhergehenden drei Nummern.
Die Welt und der Mensch bezeugen, dass sie weder ihre erste Ursache noch ihr letztes Ziel in sich selbst haben, sondern dass sie am ursprungslosen und endlosen Sein schlechthin teilhaben. Auf diesen verschiedenen Wegen kann also der Mensch zur Erkenntnis gelangen, dass eine Wirklichkeit existiert, welche die Erstursache und das Endziel von allem ist. Und diese Wirklichkeit wird von allen Gott genannt.
Wir sehen hier eben die Welt und der Mensch zeigen, wie wir sehr ausführlich dargelegt haben, dass sie weder Anfang noch letztes Ziel in sich selber haben. Der Mensch kann seine letzte Vollendung nicht in der Welt oder in sich selber finden, sondern einzig in Gott allein, eben im sogenannten Sein an sich, das keinen Anfang und kein Ende hat, eben dass er nur in Gott seine letzte Erfüllung findet.
Herr Pfarrer Fuchs, ja. Ich hätte hier noch eine Frage zu dem, was wir bis jetzt gesprochen haben, denn dieser Artikel 34, die Nummer 34, hat ja jetzt ein bisschen zusammengefasst, wie Sie gesagt haben, die Wege zu Gott. Der Glaube, der wurde vorhin definiert als die Antwort des Menschen an Gott. Gott, der dem Menschen schon zuvor entgegengeht. Und jetzt haben wir hier diese Wege zur Gotteserkenntnis gegangen. Wie ist denn das für den Menschen, wenn Gott dem Menschen sozusagen entgegengeht und sagt, also in seiner Offenbarung, hier bin ich, so bin ich, liegt es dann ganz allein am Menschen? Kann der Mensch dann einfach durch solche Gedankenspiele letztlich dazu kommen, zu sagen, ja, Gott ist da und ich glaube jetzt an Gott und jetzt bin ich sozusagen ein Christ?
Nein, das genügt, das werden wir nachher auch noch sehen, das allein genügt noch nicht. Hier geht es vor allem einfach darum, um aufzuzeigen, dass man mit der bloßen Vernunft, schon allein mit der bloßen Vernunft zur Existenz Gottes vordringen kann, dass man erkennen kann, ja, Gott gibt es, er ist mein Gott, aber dabei fehlt eben noch, das genügt nicht, die lebendige Beziehung zu Gott, die fehlt noch, die ist noch nicht da, dieses Hören auf Gott, dieses wirklich Glauben an Gott, tun, was er uns sagt, das ist mit dem noch nicht getan. Es ist eben ein erster Weg, ein erstes sich aufmachen auf Gott hin, dass man nachher dann eben wirklich ihn suchen und finden kann, aber dass es wirklich dann zu einer Begegnung mit dem lebendigen Gott kommt, das liegt nicht einfach nur bloß in unserer Kraft, das schaffen wir von uns aus nicht, Gott muss entgegenkommen.
Und es liegt offensichtlich, wie Sie jetzt gesagt haben, auch nicht nur daran, wie auch der Katechismus ja es zeigt, Gott zu erkennen. Denn es gibt ja da diesen Absatz, den wir vorhin gelesen haben, die Hindernisse, Gott zu erkennen. Das heißt, ich muss letztlich auch wollen, nicht? Ich muss auch sagen, ja, offensichtlich ist das ganz einsehbar, dass es Gott gibt, aber jetzt muss ich noch einen Grund haben, zu wollen, Gott auch zu lieben.
Ja, also das sagt ja auch, oder in verschiedenen Katechismen so, die aufgebaut sind mit Frage und Antwort. Die erste Vorfrage war immer, wozu sind wir auf Erden? Und die Antwort, um Gott zu erkennen, zu lieben und ihm zu dienen. Eben das Erkennen ist ein Schritt, aber es soll nachher auch zur Liebe führen, nachher zur konkreten Liebe, die sich im Dienste zeigt, führen. Und sonst bleibt es rein in der Vernunft, ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Oder viele, die heute sagen, ja, ich glaube, dass es ein höheres Wesen geben muss, aber Gott beruft uns zu mehr, nicht einfach nur zum bloßen verstandesmäßigen Erkennen, sondern er beruft uns zur Gemeinschaft mit ihm, zum Leben mit ihm.
Wir haben im Punkt 29 über diese Hindernisse gehört, die letztlich dazu führen, dass viele Menschen nicht dazu kommen, diese, wie es hier wörtlich heißt, innigste und lebenskräftige Verbindung mit Gott im Glauben nämlich aufzubauen. Da gibt es jetzt die Ursachen wie Auflehnung gegen das Übel in der Welt, religiöse Unwissenheit oder Gleichgültigkeit, irdische Sorgen und Reichtum, schlechtes Beispiel der Gläubigen, religionsfeindliche Denkströmungen und schließlich die Neigung des sündigen Menschen, sich aus Angst vor Gott zu verbergen. Könnten Sie aus diesen Ursachen, wenn wir das mal positiv betrachten möchten, einen Punkt herausnehmen, wo Sie sagen, das wäre etwas, wo jeder von uns ansetzen könnte, eben anderen nicht ein Hindernis zu sein. Dass man sagen kann, hier kann jeder von uns effizient etwas tun, dass andere sich angesprochen vom Glauben fühlen und nicht abgestoßen.
Mhm. Gut, das beste positive Beispiel ist eben das Umgekehrte vom schlechten Beispiel der Gläubigen, dass wir eben wirklich ein gutes Beispiel geben. Wir kennen vielleicht auch in unserer Umgebung Menschen, die uns sehr Eindruck gemacht haben, aufgrund deren wir gesagt haben, ja, wenn dieser Mensch so lebt, der lebt nicht, lebt zwar gegen außen gleich wie ich, aber es ist in seinem Herzen etwas, das anders ist als bei mir. Es ist eine Freude da auch, dann, wenn er viele Probleme hat, auch dann, wenn er von anderen bedrängt wird, auch dann, wenn andere schlecht über ihn sprechen. Aber er bleibt immer ruhig, er bleibt immer fröhlich, er tut seine Arbeit immer gewissenhaft, er eben gibt so ein gutes Beispiel. Das heißt, ich denke, für uns selber könnte dieser Punkt eben auch ein Ansporn sein, noch viel mehr eben ein überzeugtes und überzeugendes christliches Leben zu führen, dass die anderen merken, ohne dass wir große Worte sagen, dass wir wirklich an Christus glauben, dass wir ihn wirklich lieben, dass wir wirklich das tun, was er uns sagt. So könnten wir bestimmt auch Menschen in unserer Umgebung helfen, eben wieder neu nach Christus zu fragen, wieder neu eben nicht vom Glauben, von dieser innigsten Verbindung mit Jesus loszukommen, sondern sie wieder neu zu beginnen, wieder neu nach Gott zu suchen, wieder versuchen, dass sie wieder neu versuchen, wirklich ihn zu finden, ihn zu erkennen, eben so wie sie es an uns gesehen haben.
Das heißt, Voraussetzung ist, dass in uns selbst der Glaube lebt, dass diese Freude, die uns zuerst mal erfüllen muss, nämlich anderen auch überstrahlen kann auf andere.
Ja, auf der einen Seite ist es das, auf der anderen Seite sagt aber auch Johannes Paul II., der Glaube wächst, indem man ihn schenkt. Und wir merken es selber, dass wenn wir eben wirklich auch uns bemühen, wenigstens diesen Wunsch im Herzen haben, den anderen den Glauben zu schenken, dass er eben auch stärker wird in uns. Auch wenn wir es vielleicht nicht mit Worten kundtun können oder wenn wir nicht großartige Werke, Missionswerke vollbringen können, aber nur schon der tiefe Wunsch, ich möchte auch den anderen das, was ich mit Jesus erlebt habe, schenken. Ich möchte auch, dass sie Gemeinschaft mit ihm haben. Ich denke eben, das macht unseren Glauben nur schon tiefer und eben wirklich auch überzeugter und überzeugender für die anderen.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für diese Sendung heute. Die Sendezeit ist schon wieder vorbei, ging sehr schnell. Nächste Woche geht es weiter. Wir sind heute gekommen bis zum Punkt 34 des Katechismus der katholischen Kirche einschließlich. Herr Pfarrer Fuchs, ich darf Sie noch bitten, dass Sie uns einen Segen geben zum Abschluss der Sendung, dass wir das, was wir jetzt gehört haben, auch in uns einsinken lassen können und vielleicht auch das eine oder andere im Leben auch zur Umsetzung bringen.
Gerne, ja. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, all eure Namenspatrone und Schutzengel, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.